Und ich würde weiter einfach machen mit David. Und dieses Mal geht es darum, wie David fast Mist gebaut hätte. Wir nennen es einfach mal fast Mist gebaut hätte. Ich nenne es andersrum auch, wie Frauen manchmal klüger sind als wir Männer. Also sowieso, ich habe einige Frauen nicken gleich. Also das brauchen wir gar nicht mal in der Bibel nachzulesen. Gesunden Menschenverstand sagt, jo, das ist häufig so. Ja, oder man könnte auch sagen, wie Gott schon wieder in letzter Minute David einfach bewahrt. Ja, gut. 1. Samuel 25, Vers 1, da steht es hier, in diesen Zeit starb Samuel, ganz Israel kam nach Rama, wo er gewohnt hatte, und hielt für ihn die Totenklage, danach beerdigte sie ihn in seinem Familiengrab. Samuel damals war der Mann Gottes schlichthin. Das war der Prophet, das war der Mann, der damals Saul eingesetzt hat, da war der Mann, der David gesalbt hatte, das war der Prophet und der religiöse Führer überhaupt. Und gerade vorhin war auch die Geschichte jetzt hier, 24, wo David sich verkrochen hatte in diese Höhle, denn da Saul kommt da rein, er schneidet ein bisschen von seinem Gewand ab und hält das Ding hoch und sagt, eigentlich hätte ich dich umbringen können, stattdessen habe ich Gnade walten lassen. Und da spricht Saul da aus und sagt, mein Sohn David. Und David sagt, mein Vater Saul. Und die versöhnen sich. Und deshalb könnte man auch dann dort gemeinsam hier zu dieser Beerdigung von Samuel hingehen. Da steht tatsächlich da, ganz Israel ging da nach Rama, inklusive David und seine 600 Männer, die um ihm herum da gewohnt und gelebt haben. Diese Banditen nenne ich sie immer wieder. Wie auch Saul mit seinen 3000 Soldaten, die Emma aus Leibesgarde um sich hatte. Nun Vers 2 und 3. In Moan lebte ein Mann namens Nabal. Ein Nachkommen von Kaleb. Er war sehr reich, ihm gehörten 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Und seine Viehweiden lagen beim Nachbardorf Karmal. Damals hat man die Leute gemessen in dem Reichtum und wie viel Vieh sie hatten. Heute könnte man sagen, für jede 1000 Schafe hat er so ein Mercedes S-Klasse da stehen gehabt. Oder sonst ein Ferienhaus irgendwo auf dieser Welt gehabt. Dieser Mann hatte schon einiges an Vermögen, auch für damalige Verhältnisse. Ja, er hatte eine Frau namens Abigail, die sehr schön und klug war. Wir kommen nachher zurück, denn das ist ein wichtiger Satz. Nabal war sehr grob und niederträchtig. Andere Übersetzungen, wir werden es auch noch sehen, sein Name bedeutet Dummkopf. Ja, Nabal ist Dummkopf, wirklich übersetzt. Und dieser Mann war grob und dieser Mann war niederträchtig. Lektion Nummer 1. Reiche Menschen sind nicht immer kluge Menschen. Gut, das wissen wir auch, die Bibel sagt das auch hier, ja? So, eines Tages kam der Nabal nach Karmel, um seine Schafe zu scheren. So einmal im Jahr macht man das häufig und da gab es ein großes Fest. Und als David in der Wüste davon erfuhr, schickte er 10 junge Männer nach Karmel hinauf. Sie sollten Nabal freundlich von ihm grüßen und ihm etwas ausrichten. So, David ist ein Mann Gottes auf der Flucht. David lebte in der Wüste mit seinen 600 Männern und da war immer das Problem, diese 600 Männer zu verpflegen. Und David war praktisch jetzt ein Mann, der nicht unbedingt eine Zuhause hatte. Und jetzt ist die Frage, wie bewerten wir nun David? Im Nachhinein werden wir sagen, der Mann Gottes, der Mann nach dem Herzen Gottes, der Mann, der Israel vereinte, der die Reich vom Israel bis auf das größte Ausmaß fast ausgedehnt hatte, bis auf seinen Sohn. Also das war ein Mann, den Gott sehr gesegnet hat. Oder man könnte sagen, schau mal David an, er flieht vor dem König, er lebt hier in der Wüste wie ein Dieb und er hat keinen Besitz, deshalb ist er ein Niemand. Und beides stimmte, ehrlich gesagt. Die Frage ist, was wird so sein? Und das ist auch unser Problem, dass wir Menschen immer wieder anschauen und die Frage ist, wie betrachten wir diese Menschen? Häufig betrachten wir die Menschen genauso, wie wir sie sehen. Gott schaut uns an mit seinen Augen und sieht, was aus uns wird. Und das ist interessant. Denn Jesus Christus hat uns schon erlöst. Jesus Christus hat uns schon befreit. Jesus Christus hat uns hineingesetzt in diese Erbschaft, was er uns schon längst vorbereitet hat. Und wenn Gott uns anschaut, schaut er uns immer wieder durch diese Brille auch an. Durch diese Brille, wo wir versöhnt sind mit Gott. Nicht unsere Sünden, nicht unsere Fehler, nicht unser Versagen sieht er. Er sieht uns an, wie wir sein werden. Das freut mich sehr. Wir sehen uns natürlich gegenseitig an und schauen unsere ganze Vergangenheit an. Unser jetziges Zustand, wo wir noch nicht da sind, wo wir sein sollten. Und da ist auch für mich immer wieder die Frage, Herr, schenk du mir Augen. Schenk du mir Augen für das, was sein wird und nicht, was ist momentan. Das war der große Unterschied zwischen Nabal und seiner Frau. Vers 6, David schickte nun seine Männer dahin und sagt, ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Mögest du mit deinem ganzen Besitz immer Glück und Erfolg haben. Ich habe gehört, dass du deine Schafe scheren lässt in Karmel, waren deine Hirten und Herde immer mit uns zusammen. Nie haben wir ihnen etwas zuleide getan und kein einziges Tier ist ihnen in dieser Zeit verloren gegangen. Frag deine Leute, sie werden es dir bestätigen. Heute ist für dich ein Festtag. Darum bitte ich dich, empfange meine Leute freundlich. Sie und auch ich sind deine ergebenen Diener. Bitte gib ihnen an Lebensmittel mit, was du entbehren kannst. Zuerst muss man sich fragen, ist das so klug von David, sich selbst zu einem Fest einzuladen? Also stell mal vor, jemand feiert deinen 25-jährigen Hochzeit. Alle meine Freunde feiern Moment. Ich habe 5 Einladungen dieses Jahr zu entweder 50. Geburtstag oder 25-jährige Hochzeitstag. Ja? Ist so, wenn man langsam 50 wird. Ja, und stell mal vor, irgendwelche Freunde von mir hätten mich nicht eingeladen und dann würde ich sagen, oh, hallo, ich habe gehört, du hast da ein großes Fest. Ja, also dürfte ich schon ein bisschen vom Braten haben und dürfte ich ein bisschen davon und davon. Ob das so koscher ist, weiß ich nicht. Aber hat David gemacht. Vergiss nicht, Wüste, 600 Mann, immer wieder Schwierigkeiten. Ja, also es war nicht leicht, diese Leute immer wieder Nahrung zu besorgen. Und auch ist da hier ein Anspruchsdenken. David sagt, wir haben immer wieder deine Hirten und sogar deine ganzen Herde immer wieder bewacht. Nun gib endlich mal ein bisschen was ab. Ja, also so war das. Es war ein Anspruchsdenken. Ich habe was getan und jetzt schuldest du mir etwas. Gut, könnte man sagen, jo, der zukünftige König von Israel, gebe ich gerne was ab. So, Davids Leute kamen nach Karmel, richtete Nabal alles auf und wartete gespannt auf seine Antwort. Doch Nabal, Dummkopf, schimpfte, was ist das für einer, dieser David, der Sohn von Isai? Heutzutage gibt es haufenweise solche davongelaufenen Sklaven. Und da soll ich essen und trinken und sogar das Fleisch meiner Schafe, die ich für die Schere geschlachtet habe, solchen dahergelaufenen Landstreichern geben? Ich weiß ja nicht einmal, woher sie kommen. Und die Männer kehrten zu David zurück und erzählten ihm, was geschehen war. Sichtweise. Der Kerl hat nicht unbedingt Unrecht. David ist geflohen vom Königshof. David wurde von seinem Vater als Geschenk an den König gegeben. Naja, ob das Sklave war, aber war in seinen Diensten verpflichtet. Ist geflohen. Er war ein Landstreicher, buchstäblich. Ging vom Ort zu Ort in der Wüste und hat sich dort versteckt. Und dieser Mann hat einfach die Dinge so gesehen, wie er sie sehen wollte. Und er sagte, bloß nicht. Ich bin egoistisch, meins, 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 bloß nicht teilen, weg mit euch. So, nun, man hat Anspruchsdenken, David. Mir steht etwas zu. Und jetzt kommt der Moment, an dem der Mann nach dem Herzen Gottes fast einen gewaltigen Fehler begeht. Denn er wollte sich holen, was er glaubte, ihm gehören zu müssen. So, Vers 13, darf ich mal? So da befahl David, Holger, machst du 13? Dankeschön. Da befahl David, holt euer Schwerter. Also vergiss nicht, das sind echt Banditen gewesen. Das waren Menschen, die gekämpft haben und so weiter. Und alle schnallten ihre Schwerter um, auch David. Dann zog er mit 400 Mann in Richtung Karmel. Die restlichen 200 blieben als Wachen im Lager zurück. David, der Mann Gottes, war gekränkt. Und ein gekränkter Mann ist immer wieder ein gefährlicher Mann. Und gerade ein gekränkter Mann mit Schwerte, das sollte man nicht hier unbedingt reizen. Und jetzt kommt die Heldin des Tages ins Spiel, die Frau. Inzwischen hatte eine von Nabals Knechten, dessen Frau Abigail, berichtet, David hat uns aus der Wüste Boten zu Nabal gesandt, um ihm alles Gute zu wünschen, aber unser Herr hat sie bloß beschimpft. Dabei waren diese Männer gut zu uns. Als wir mit unseren Herden umherzogen, haben sie uns nie etwas zuleide getan. Im Gegenteil, sie haben dafür gesorgt, dass uns auch nicht ein einziges Tier gestohlen wurde. Tag und Nacht umgaben sie uns wie eine schützende Mauer, solange wir unsere Herden in ihrer Nähe hüteten. Nun überleg doch, was zu tun ist und nimm etwas, sonst gibt es ein Unglück. Dann ist Nabal verloren und wir alle mit ihm. Du weißt ja, wie niederträchtig er ist. Man kann nicht mit ihm reden. Hier ist eine interessante Beschreibung von was damals abgelaufen war. Diese Person, Augezeuge, sagte, hey, wir waren mit David zusammen. Und diese Männer von David sind keine Banditen, sondern die haben uns tatsächlich geschützt. Wie eine Mauer um uns herum, vor den wilden Tieren, vor den anderen Rebellen und Dieben, haben sie uns immer und immer wieder geschützt. Die haben uns Gutes getan. Und David kam hin und hat Gutes gewünscht. Und dann, was hat der Herr getan? Hat beschimpft. Es gibt ein Unglück. Tu was. Eine weise Person, der Information weitergegeben hat. An der richtigen Stelle. Eine andere Sache, was ganz wichtig auch hier zu merken ist, ist Nabal. Wenn er fällt, obwohl er böse und niederträchtig ist, hat das Auswirkungen auf alle anderen danach auch. Seine Frau, seine Kinder, seine Knechten, seine Mägden. Wenn da ein Problem gibt, wenn es da in den Männern Davids ankommen, dann werden viele, viele Menschen sterben. Sie, und das ist manchmal auch da, wo Schnelligkeit wichtig ist, so schnell wie möglich holte Abigail 200 Brote, 2 Schläuche Wein, 5 fertigen zubereitete Schafe, einen Sack geröstete Getreide, 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen. Sie ließ alles auf Esel laden und befahl den Knechten, geh voraus, ich komme hinterher. Ihrem Mann sagte sie nichts von ihrem Plan. So. Also vergiss nicht, wir haben 600 Männer zu versorgen. Das klingt nach viel, aber das ist wirklich nicht ganz so viel für 600. Ja, das ist eine nette Mahlzeit. Vielleicht eine nette Mahlzeit plus noch einen Mittagssnack zwischendurch. Aber es ist schon dieses Zeichen. Du hast gebeten, wir geben jetzt etwas. So, und was tut sie? Im Schutz des Berges ritt sie auf einen Esel den Bergpfad hinunter. David und seine Leute waren schon in der Nähe. Bald musste sie ihm begegnen. Und David war immer noch wütend. Also wir treffen nie kluge Entscheidungen, wenn wir wütend sind. Und das ist wirklich etwas, was wir lernen müssen dann da. Ja? Also dieses Wütendsein, das macht uns blind vor die Wahrheit. So, David war immer noch wütend, für nix und wieder nix habe ich die Herde beschützt, die diesen Schuft in der Wüste weiden ließ. Sorgfältig habe ich darauf geachtet, dass ihm nichts weggestohlen wurde. Und was ist der Dank? Eine unverschämte Abfuhr. Gott soll mich hart bestrafen, wenn ich bis morgen früh auch nur einen seiner Männer am Leben lasse. Also der Mann nach dem Herzen Gottes will sich rächen. Und er glaubt sich sogar im Recht zu sein. Ja, was habe ich hier getan? Für nix und wieder nix habe ich diese Herde beschützt. Ja, ich habe was getan, ich habe nichts dafür bekommen, Okay, ich bat um ein kleines bisschen und noch niemals habe ich da was bekommen, sondern ich wurde ausgeschimpft. Meine Männer direkt, ich indirekt. Und nun war er zornig, er war wütend, er war gekränkt. Und da haben wir jetzt unsere Frage. Rache. Rache gehört mir oder Rache gehört Gott? Natürlich gehört Gott diese Rache. Aber sind wir bereit, das abzugeben? Sind wir bereit, denn auf unser Recht, den wir haben, vielleicht auch richtig, zu verzichten? Vergebung bedeutet im Grunde, auf Rache zu verzichten. Mir wurde Unrecht getan. Ich bin verletzt. Ich habe eigentlich sogar das Recht, mich zu rächen. Aber ich verzichte auf dieses Recht und stattdessen lasse ich Gnade vor Recht gelten. Und jetzt sehen wir einfach, dass David in diesem Moment nicht bereit war, zu vergeben. Und es gibt Konsequenzen dafür, wenn ich mich räche. Leiden andere, es eskaliert. Und die Frage ist immer wieder, Herr, bewahre du mich dafür, bitte, dass ich mich selbst räche. Dass ich selbst Unrecht tue, um für mein eigenes Recht hier zu kämpfen. Gott soll mich sogar dafür bestrafen, sagt David. Es zieht sogar Gott ins Spiel. Weil er weiß hundertprozentig, er liegt hier richtig. Aber das wissen wir, dass das nicht so ist. Diese kluge Frau Abigail, als Abigail David auf sich zukommen sah, stieg sie schnell von ihrem Esel, warf sich David zu Füßen, sie verneigte sich, bis ihr Gesicht den Boden berührte. Die demütigste Haltung, die ein Mensch überhaupt einnehmen kann, denn da. Dann begann sie. Und sie sagt diesen ersten Satz: Ich allein bin schuld, mein Herr. Wie bitte? Ihr Dummkopf, ein Mann ist schuld. David ist mit dran schuld. Aber was hat sie damit zu tun? Und das ist jetzt hier eine ganz wichtige Sache. Wo stellen wir uns vor jemand und stellvertretend übernehmen wir jetzt hier diese Schuld auf uns? Immer wieder in der Bibel, vergib du mir, Herr, meine Schuld und die Schuld meines Volkes. Vergib du mir, Herr, meine Schuld und die Schuld meiner Familie. Vergib du mir, Herr, meine Schuld und die um mich herum. Und das ist das, was sie hier tut. Stellvertretend, Mann und Frau sind eins, bittet sie um Vergebung hier für ihren Mann. Ich allein bin schuld, mein Herr, bitte lass deine Dienerin reden und höre, was ich dir sagen will. Ärgere dich nicht über diesen boshaften Menschen. Er ist genau das, was sein Name bedeutet, Nabal, ein unverbesserlicher Dummkopf. Leider habe ich die Boten nicht gesehen, die du, meinem Herrn, zu uns geschickt hast. Doch so wahr der Herr lebt und du lebendig vor mir stehst, der Herr selbst hat dich aufgehalten. Er will nicht zulassen, dass du dich rächst und so zum Mörder wirst. Nabal wird seine gerechte Strafe schon bekommen. Und wie ihm soll es auch deinen Feinde ergehen und alle, die Böses gegen dich im Schilde führen. Sieh doch, ich habe dir Geschenke mitgebracht, mein Herr. Deine Leute sollen sie mitnehmen und unter sich aufteilen. Vergib mir, dass ich dir so vermessen in den Weg trete. Gewiss wird der Herr deine königliche Familie nie aussterben lassen, denn du kämpfst gegen die Feinde Gottes. Er bewahre dich dein Leben lang davor, Unrecht zu begehen. Wisst ihr noch, ich habe gesagt, diese Sichtweisen. Also Nabal sah ihm als ein Krimineller, als ein Landstreicher, als ein Dieb praktisch. Sie sieht ihn wie der zukünftige König. Sie hat Gottes Augen in dem Moment gehabt, um da als Situation richtig anzuerkennen. Nicht nur das, hat sie auch diese Verheißungen Gottes geglaubt, dass als Gesalbte des Herrn David eines Tages regieren wird. Für sie war diese Zukunft heute jetzt schon Realität. Es geht sogar weiter, da steht es denn da, der Herr möge dich beschützen, wenn dich jemand verfolgt und umbringen will. Er behüte dich wie einen kostbaren Schatz. Das Leben deiner Feinde aber soll er wegschleudern wie ein Stein. Wenn der Herr alle seine Versprechen erfüllt und dich zum König über Israel macht, dann sollst du nichts bereuen müssen. Du wirst ein reines Gewissen haben, weil du dich nicht gerecht hast und nicht zum Mörder geworden bist. Und wenn der Herr es dir einmal gut gehen lässt, dann denk bitte auch an mich, deine ergebene Dienerin. Diese Demut und diese Weisheit in einer Frau beeindruckt mich zutiefst. Dass sie wusste, sofort muss sie handeln. Dass sie wusste, wohin sie gehen muss, genau zu diesem Mann, David, der sich rächen wollte. Sie hat die Situation so schnell erfasst und wusste, was zu tun war. Und sie konnte militärisch ihn nicht aufhalten. Ging nicht. Aber mit weise, kluge Worten. Sie war ein Friedensstifterin. Und nun, das ist, wozu Gott uns auch berufen hat. Gott hat uns dazu berufen, Frieden zu stiften. Zwischen Menschen, zwischen verschiedenen Parteien, zwischen Gruppierungen. Gott hat uns nicht dazu berufen, der eine Partei kaputt zu machen oder den anderen dafür siegreich erscheinen zu lassen, sondern hat uns dazu befähigt, hat uns dazu wirklich auch berufen, Frieden zu stiften. Wozu kam Jesus überhaupt in diese Welt? Um Frieden mit Gott zu stiften. Denn zwischen ihm und uns lag eine Feindschaft. Und weil Jesus Christus Vergebung möglich gemacht hat, dass Gott uns vergeben kann und dass wir einander vergeben können, wie wir uns selbst vergeben, können wir nun in Frieden mit Gott und miteinander leben. Und diese Frau ist ein Paradebeispiel dafür, für was es bedeutet, Frieden zu stiften. Sie spricht die richtigen Worte aus, in einer Art der Demut, nicht von oben herab, der Herr hat gesagt, sonst wirst du bababa, sondern wirklich vom ganzen Herzen mit viel, viel Weisheit hält sie diesen Mann ein Spiegel vor Augen. Und das ist das, was wir oft brauchen. Jemand, der uns eine Art Spiegel vor Augen halten, damit wir besser sehen können, was Wahrheit ist und wo wir uns selbst nur was vorlügen, weil wir wütend sind, weil wir uns rächen wollen, weil wir gekränkt sind. Und jetzt ist der Moment, wo David zum Mann Gottes wieder wird. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, denn er sagt, David rief, ich danke dem Herrn, dem Gott Israels, dass er dich gerade in diesem Augenblick zu mir geschickt hat. Wie froh bin ich über deine Klugheit. Gesegnet sollst du sein, weil du mich heute davon abgehalten hast, mich auf eigenen Faust zu rächen und Blut zu vergießen. Vor dem lebendigen Herrn und Gott Israels, der meinen bösen Plan durchkreuzt hat, muss ich gestehen, keine von Nabals Männern hätte den nächsten Morgen erlebt, wenn du nicht so schnell gehandelt hättest. Das ist der Grund, empfinde ich immer wieder, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist und bleibt. Denn jedes Mal, wenn er konfrontiert wurde mit Gottes Wahrheit, war er bereit zu sagen, oh, ich liege hier absolut daneben. Oh, ich gebe meine Pläne auf zu Rache. Ich gebe meine Pläne auf zu Machtergreifung. Immer wieder seine Männer, wisst ihr noch? Die Männer sagten, bring ihn um. Jetzt ist deine Chance. Die Männer haben die Gurten, die Schwerter angeschnallt, sagen, ja, wir werden uns rächen. Keine von den Männern um ihn herum waren gesegnet mit dieser Weisheit. Immer wieder mussten Menschen von außen kommen. Ob es nachher Nathan war, ob es jetzt hier Abigail war, immer wieder hat David diese vom Außen hin Hinweise benötigt, bevor er endlich gesagt hat, oh, danke, danke. Zum Ende jetzt hier, David nahm dieses Lebensmittel entgegen, verabschiedete sich von ihr. Er sagte, du kannst ruhig oder beruhigt nach Hause zurückkehren. Ich habe mich von dir überzeugen lassen und werde deine Bitte erfüllen. Und als Abigail nach Hause kam, hatte Nabal ein großes Festessen aufgetischt, wie es sonst nur Könige haben. Er hätte ohne Problem abgeben können. Ja, wenn ich schon einmal beim Königsfest da war, es gab damals immer wieder auch Bücher und auch dann Filme darüber, da bogen sich die Bretter denn da, da ist so viel Essen, dass nie die hätten das essen können. Das ist das, was Könige auftischen. Ja, also mehr als wirklich das Doppelte hätte er davon essen können. Und das ist genau eben das, was Nabal hatte. Es ging nicht um Not, es ging darum um seinen Stolz. Er war in bester Laune, war schon völlig betrunken. Darum sagte Abigail ihm vorerst kein Wort von ihrer Begegnung mit David. Erst am nächsten Morgen, als er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, erzählte ihm alles und da erlitt Nabal einen Schlaganfall und wurde völlig gelähmt. Gottes Wege sind manchmal interessant. Es wird noch interessanter, finde ich. Nach etwa 10 Tagen ließ der Herr ihn sterben. Und als David vom Nabals Tod erfuhr, rief er, gelobt sei der Herr. Nun, ich weiß nicht, ob ich, wenn mein Feind stirbt, sagen sollte, gelobt sei der Herr. David hat's getan. Gelobt sei der Herr, er hat mir zu meinem Recht verholfen und Nabal für seine Beleidigung bestraft. Mich hat er vor einem schweren Vergehen bewahrt, ihm dagegen hat er seine Bosheit heimgezahlt. Altes Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn haben wir immer noch hier. Aber es ist schon bemerkenswert, wie David das auffasst. Herr, danke. Danke, dass du mich davor bewahrt hast, diese Sünde zu begehen. Dieses Vergehen. Danke, dass jemand dazwischen kam, der mir das gesagt hat. Und danke, dass ich klug genug war, in dem Moment darauf zu hören. Er hätte die Frau gleich zur Seite wischen können und sagen, nein, ich habe einen Plan, ich habe ein Ziel, ich habe einen Auftrag, geh weg. Aber er hörte hin und sein Herz war so weich, dass er bereit war, auch darauf zu reagieren. David ist ein merkwürdiger Mann, also Vers 40, Davids Diener kam zu Abigail nach Karmel und sagte, David schickte uns, er möchte dich heiraten. Kein Ja dazwischen. Also vergiss nicht, sie war klug und sie war schön. Er wusste, was er wollte. Und jetzt ihre Art, damit umzugehen, damit beende ich das gleich. Da stand sie auf, verbeugte sich tief und antwortete, ich stehe ihm ganz zum Diensten. Ich bin sogar bereit, dem Boten meines Herrn die Füße zu waschen. Was hat Jesus damals getan? Er hat die Füße seiner Jünger gewaschen. Das war der Dienst von der niedrigste Bote. Man hat verschiedene Menschen im Haus gehabt, und der Mann, wenn man reinkommt, man hat die Füße gewaschen, es gab Sandale und keine Turnschuhe, wie wir heute haben, man war dreckig, und das ist dieser Dienst von der niedrigste Schicht im Haus von den Dienern. Und sie sagt, ich bin bereit, sogar diesen Dienst zu tun. Nicht nur diene ich meinen zukünftigen Mann, sondern ich bin bereit, hier auch diese Menschen hier zu dienen. Und da packte sie schnell ihre Sachen und ging mit. Und da wurde sie dann zu Davids Frau. David hat übrigens jetzt 2 Frauen gehabt. Aber da kamen noch mit seinem Sohn andere Frauen dazu und so weiter und so weiter. Und das brauchen wir nicht alles hier zu haben. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Was passiert, wenn wir gekränkt sind? Handeln wir zornig wie menschlich? Oder handeln wir in einer vergebenden Art, wie es wäre, wie Jesus das möchte? Zweitens, wenn jemand uns auf etwas hinweist, wo wir etwas vielleicht tun, was wir nicht tun sollten, wie reagieren wir denn da? Stur, wie ein Dummkopf? Oder sind wir klug und hören und ändern wir unsere Pläne? Wenn wir hören von 2 Leuten, die aufeinander knallen werden und es wird Schaden geben, was tun wir? Oder werden wir tatsächlich dort versuchen, Friedensstifter zu sein? Werden wir hingehen und mit viel Demut und Liebe und Weisheit versuchen, den anderen auch da zur Umkehr zu verhelfen? Wir haben alle verschiedene Seiten jetzt hier. Wir haben den Dummkopf, wir haben den Hitzkopf, wir haben den wirklich den klugen, weise Frau hier. Die Frage ist immer wieder, wo befinden wir uns momentan? Und manchmal sind wir ein Dummkopf, manchmal sind wir ein Hitzkopf, manchmal sind wir klug. Aber die Frage ist auch für die kommende Woche, Herr, wo können wir mehr klug sein als gekränkt? Wo können wir mehr Liebe einander begegnen, als uns zu rächen? Und wo können wir denn dort tatsächlich uns gegenseitig vergeben, anstatt an unser Recht zu pochen? Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen. Danken sagen für einen David, der total menschlich ist. Aber danken auch, dass du immer wieder eingegriffen hast, immer wieder eine Umkehrmöglichkeit geschenkt hast. Und danke, dass auch David hier diese Umkehr einfach wahrgenommen hat, dass er bereit war, von seinen schlechten, bösen Plänen zu lassen und stattdessen mit dir diesen guten Weg zu gehen. Nun hilf mir, hilf uns, Herr, einfach mehr und mehr diesen Friedensstifter zu sein. Hilf uns, Herr, nicht ein Dummkopf oder ein Hitzkopf zu sein, sondern hilf uns, Herr, wirklich mit dir viel Liebe, viel Vergebung und, Herr, sehr, sehr viel Weisheit in diese Welt hineinzubringen. Du bist der Herr und wir danken dir dafür. Amen.